Willkommen bei Freakradio Mikrofon, begrüßt Sie heute Christoph Dierenbacher. Bei uns geht es heute um den Aufbau einer unternehmerischen Existenz. Sandor Nagy führte 16 Jahre lang gemeinsam mit seiner Frau eine Tankstelle. Doch ein Raubüberfall veränderte das Leben des heute 42-Jährigen gravierend. Noch heute kämpft er mit den psychischen Folgen dieses Ereignisses. Seine Behinderung erschwert ihm den Wiedereinstieg ins Berufsleben. Sandor Nagy ist seit dem Überfall Epileptiker. Um beruflich wieder Fuß zu fassen, möchte der überzeugte Veganer nun eine Ölmühle mit angeschlossener Seifensiederei eröffnen. Ein Standort im niederösterreichischen Kramat-Neusiedl ist bereits gefunden. Die Eröffnung ist für Mitte September 2015 geplant. Und im Frickradio-Interview mit uns wird er jetzt über seine Behinderung, aber auch über den Weg zurück in eine unternehmerische Existenz sprechen. Ich begrüße ganz herzlich Sandor Nagy und darf gleich einsteigen mit einer Frage zu jenem Ereignis, das Ihr Leben grundlegend veränderte. Der Überfall war im Jahr 2007. Wie darf man sich denn die letzten Jahre im Zeitraffer vorstellen?
Es war eine nicht angenehme Zeit, sehr dramatisch. Einerseits haben die Anfälle eben begonnen und auf der anderen Seite habe ich mich dann eben durch diese Traumatisierung auch in meiner Persönlichkeit verändert. Das heißt, ich bin zunehmend aggressiv geworden. Ja, dann waren eben im Geschäft ganz einfach eben die Belastung im Hintergrund auch noch da. Also ich habe dann in dieser Zeit, in diesen Jahren, habe ich 3 Selbstmordversuche gehabt. Der letzte war dann ganz einfach eben, wo ich dann ganz einfach eben meine Hand fast total durchgetrennt habe. Deswegen habe ich auch eben eine 30-prozentige Behinderung dazu bekommen, weil die Hand ganz taub ist. Ja, aber es hat ganz einfach eben diesen Weg nehmen müssen, weil ich ganz einfach, ich habe einfach alles verlieren müssen, sozusagen, dass ich wieder zu mir finde. Ich habe dann eben auch die Scheidung gehabt von meiner Frau. Wir haben uns dann scheiden lassen. Wir waren dann 3 Monate getrennt, haben aber wieder zueinander gefunden. Ja. Und da muss ich ganz einfach eben auch an meine Frau ein riesengroßes Dankeschön sagen, weil sie ganz einfach eben immer zu mir gehalten hat in dieser schweren Zeit, obwohl es sehr, sehr schwer war für uns beide.
Sie haben gesagt, alles verlieren müssen. Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, zuerst einmal ganz unten sein zu müssen, bevor man wieder den Aufstieg sozusagen denkt, an das wieder zurückkommen, ist es das, was Sie meinen?
Ja. Also nach der Firma eben ganz einfach mal zur Ruhe kommen, dann ganz einfach eben versuchen, das Ganze loszulassen und daraus zu lernen vor allem, das Positive rausziehen.
Was haben Sie daraus gelernt?
Was ich daraus gelernt habe, ist ganz einfach eben auch für mich, dass ich da für mich mehr da sein muss. Ich habe mich in den 16 Jahren unserer Selbstständigkeit ganz einfach immer wieder zu sehr hineingesteigert, also in Form von perfekt sein zu müssen, alles selber machen zu müssen. Und ja, also es geht auf die Dauer so nicht. Also da muss man sich ganz einfach eben auch ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern man muss sich ernst nehmen.
Wie kann man lernen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen?
Also ich für mich habe ganz einfach, das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, aber durch Vergebung. Man muss sich viele Sachen vergeben, dass man wieder zu sich findet, dass man ganz einfach eben sich wieder wertvoll findet. Also so war es zumindest bei mir. Ich habe mit sehr vielen Sachen auch eben wirklich dann auch abschließen können von früher. Es entwickelt sich ganz einfach von alleine weiter. Man kriegt wieder Vertrauen zu sich selber und ja, es verändert das Leben.
Verändert das Leben und führt einen wieder zurück? Oder wie kann man diese Veränderung beschreiben? Wie schaut das aus?
Naja, da fällt eben ganz einfach, ja, da wird das Leben schön. Also früher eben, habe ich immer eine Situation oder irgendwas gesehen und da habe ich irgendwie automatisch auf das geschaut, was halt eben an dieser Situation zum Beispiel nicht in Ordnung war für mich. Und das ist irgendwie so ein negatives Denken. Und heute, wenn ich auf die gleiche Situation schaue, sehe ich da ganz was anderes drinnen. Da sehe ich eine Möglichkeit oder so.
Der Optimismus als Überlebensstrategie?
Also ja, zum Teil, aber das geht dann viel tiefer, glaube ich, als nur so optimistisch sein. Da muss man ganz einfach eben diese Einstellung, und das hat viel mit solchen Erlebnissen im Leben zu tun. Da ist ganz einfach eben so eine Art, wenn man verletzt wird zum Beispiel oder wenn man was Böses erlebt, dann kriegt man da so einen sogenannten Charakterpanzer und da wird jede Entscheidung, jeder Gedanke wird ganz einfach eben von diesem Charakterpanzer beeinflusst irgendwie. Ja, also für mich ist eben, das war der erste große Schritt, diese Vergebung. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie so spirituell, aber es ist wirklich so. Also es kommt alles zur rechten Zeit. Das Erleben wird anders, die Einstellung zum Leben wird anders.
Herr Nagy, Sie haben 16 Jahre lang gemeinsam mit Ihrer Frau eine Tankstelle geführt und haben jetzt den Plan, weil Sie wieder beruflich Fuß fassen möchten, dass Sie eine Ölmühle mit angeschlossener Seifensiederei eröffnen. Wie kam es denn zu dieser Geschäftsidee?
Ja, ich bin damals überfallen worden und es hat alles verändert eigentlich in unserem geschäftlichen und privaten Leben. Ich habe psychogene Anfälle seit diesem Vorfall und habe mich damals intensiv auch eben begonnen für Gesundheit auch zu interessieren, weil ich ganz einfach eben diese schulmedizinischen Therapien alle abgelehnt habe, eben wenn man pharmakologisch eingestellt wird und so bei Krampfanfällen. Und habe homöopathische Hilfe in Anspruch genommen, beziehungsweise halt eben alternative Heilmethoden. Die Anfälle haben sich gebessert. Ich habe jetzt eine gute Therapie auch, eben eine Traumatherapie begonnen. Und jetzt werden die Anfälle eigentlich weniger und die Intensität auch weniger. Und so bin ich eigentlich eben auch zu diesem Thema gekommen, weil wir schon seit über 10 Jahren jeden Tag Leinöl und gesunde Öle und so zu Hause verwenden. Und bin auf den Herrn Kühnel gestoßen, auf den Herrn Ingenieur Kühnel. Der hat eine Ölmühle entwickelt, eine wassergekühlte, wo die Auslauftemperatur eben in Rohkostqualität, also bis zu 26 Grad heruntergeregelt werden kann. Da bleiben halt eben die ganzen wertvollen Fettsäuren und Moleküle erhalten. Und es gibt halt eben sehr positive gesundheitliche Effekte, wenn man regelmäßig diese Öle zu sich nimmt.
Die da wären?
Bekannteste ist sicher Leinöl, auch Hanföl. Wenn man dann speziellere Öle nimmt, zum Beispiel wie Borage-Öl oder Granatapfelkernöl ist auch bekannt oder Schwarzkümmelöl, Olivenöle, wobei das nicht mit dieser Mühle gepresst wird. Die müssen wir natürlich dann zukaufen. Aber wir können über 160 verschiedene Saaten pressen mit dieser Ölmühle.
Jetzt haben Sie diese Idee entwickelt. Wie ist es denn jetzt in Richtung Umsetzung gegangen? Wie war denn der Weg dorthin?
Ich habe mir das im Internet angeschaut und habe auch eben ein Öl bestellt von der Bodenseeölmühle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ganz weg. Also wir kaufen diese Öle im Bioladen gekühlt, also jetzt speziell das Leinöl. Und es ist kein Vergleich. Also es steht zwar kalt gepresst drauf auf diese Öle auch, aber kalt gepresst bedeutet eigentlich nur, dass beim Pressvorgang von außen keine Wärme zugeführt wird. Das heißt aber in der Praxis eben auch mit einer guten Ölmühle erreichen Sie bei einer Kaltpressung beim Pressvorgang eben bis zu 80, 90 Grad Temperaturen. Und da werden schon ziemlich viele Fettsäuren eben verändert in ihrer Zusammensetzung und entstehen zum großen Teil auch Transfettsäuren, die überhaupt sehr, sehr gesundheitsgefährlich sind. Ja, es ist eben, wie gesagt, also ich war nach 10 Jahren war ich total weg, wie ich das Öl von Herrn Kühnel gekostet habe. Das hat eine Auslauftemperatur von 26 Grad und das Öl schmeckt eigentlich ganz, ganz, ganz anders.
Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Allerdings wollte ich mit der Frage eher auf den Gründungsprozess zurückkommen, denn Sie haben sich ja auch externe Unterstützung organisiert in Form des Gründerinnenzentrums für Menschen mit Behinderungen. Wie ist denn der Beratungsprozess dort abgelaufen? Was haben Sie an Vorarbeit leisten müssen, bevor Sie mit der fertigen Idee von Haus zu Haus ziehen können und sagen, ich mache jetzt eine Ölmühle auf?
Nun ja, also da muss ich dazu sagen, ich bin beim AMS zurzeit und ich habe dort eine besondere Betreuerin, also als Mensch meine ich jetzt, sie ist sehr, sehr engagiert und hat mir da bei diesem Prozess eben sehr viel Unterstützung auch und moralische Unterstützung auch gegeben. Ich bin dann eben über das AMS, eben über meine Beraterin zum BBRZ gekommen, was auch sehr positiv war. Ich habe dort nämlich eine ärztliche Untersuchung gehabt und dort ist eben auch diese Traumatisierung auch festgestellt worden, von dem ich eigentlich jetzt nicht so bewusste Ahnung gehabt habe. Ich habe zwar gewusst, dass ich eben durch diesen Vorfall eben diese psychogenen Anfälle habe, aber so klar war mir das nicht, wie das da miteinander verbunden ist. Und vom BBRZ bin ich dann zu meiner Therapeutin gekommen, zu dieser Traumatherapeutin und dort habe ich eigentlich in 6 Monaten sehr, sehr große Fortschritte gemacht und es hat sich dann eben ganz einfach, Schritt für Schritt hat sich das irgendwie entwickelt. Also ich bin zu Herrn Kühnel gekommen, habe dann mit ihm Kontakt aufgenommen und habe das eben dann mit meiner Beraterin am Arbeitsamt auch besprochen. Sie war dann auch begeistert und hat mir dann die Möglichkeiten eben genannt, von wegen auch die Grütze, dort war ich auch bei dieser Beratung. Und so bin ich halt eben ins Gründerprogramm reingekommen.
Sie haben aber schon, muss man dazu sagen, Erfahrungen vorher im Einzelhandel gesammelt.
Habe ich auch, ja. Ich war auch beim Billa früher, dort habe ich eben angefangen. Dort war ich Filialleiter, Stellvertreter und ich kann auch Geschäftspläne machen, nur ist es halt jetzt in meinem Zustand, ist halt ein bisschen schwieriger. Ich kann mich nicht mehr so konzentrieren wie früher. Und deswegen finde ich auch eben das so toll eben von diesem vom Unternehmensberater her, dass ich da unterstützt werde auf diesem Gebiet.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie sagen, Sie können sich nicht mehr so konzentrieren? Inwiefern beeinflusst jetzt Ihre Behinderung sowohl die Traumatisierung als auch die Epilepsie Ihren täglichen Alltag, wenn man so will?
Naja, es hängt eben viel mit der Psyche zusammen. Also wenn ich viel Stress habe, dann kann ich davon ausgehen, dass ich am nächsten Tag eben einen Krampfanfall habe oder eben eine Absenz habe. Es ist dann je nachdem, wie hoch der Stresslevel ist. Also wenn's sehr, sehr groß ist, dann kann es auch durchaus sein, dass ich dann eben 3 bis 4 Tage auch eben krampfe. Das heißt dann, ich habe dann jeden Tag mehrere Krampfanfälle und dann kann ich mich aber eben ganz einfach nicht psychisch so weit erholen, dass ich meine Realität wieder wahrnehmen kann, so wie sie ist. Und ja, da bin ich eigentlich auf meine Frau angewiesen. Also es ist schon eine Beeinträchtigung da. Wenn es dann für mich eben psychisch eigentlich super läuft, dann kann auch sein, dass jetzt einmal 6 Wochen keine Krampfanfälle sind. Also das ist eigentlich verschieden.
Und das geht auf die Epilepsie zurück oder auf das Trauma an sich?
Naja, ich habe halt eben damals, wie diese Anfälle aufgetreten sind, habe ich im AKH die Diagnose fokale Epilepsie mit sekundärer Generalisierung bekommen. Ich habe dann dort mit der Frau Professor dann herumdiskutiert, eben, dass ganz einfach ich meine Erkrankung anders sehe als sie, weil sie mich ganz einfach immer als Epileptiker jetzt einmal diagnostiziert hat. Obwohl, ich muss dazu sagen, obwohl eben diese EEG-Auswertung hat zutage gefördert, dass ich nicht diese typischen Epilepsiewellen habe im EEG. Und ich habe ihr das eben lang und breit erklärt, dass ich eben diese Anfälle seit diesem Überfall habe. Der Zusammenhang war für mich deswegen auch so klar, weil damals beim Überfall habe ich gerade eben die Sanitäranlagen auf der Tankstelle geputzt und da habe ich immer Darmchlor verwendet, also ein Mittel, das was stark riecht. Und ab diesem Überfall habe ich dann eben, wenn ich Darmchlor gerochen habe, ja, habe ich dann ein paar Stunden drauf einen Anfall bekommen. Und das habe ich der Frau Professor dort eben erklärt, dass das irgendwie zusammenhängen muss und auch die EEG-Werte bestätigen, dass ich ja nichts Organisches habe. Aber sie hat gemeint, ja, dann bin ich eben falsch bei ihr. Wenn ich die Tabletten nicht nehmen will, dann bin ich bei ihr falsch. Und so bin ich ganz einfach eben von dort weg und bin dann meinen eigenen Weg gegangen.
Das heißt mit Traumatherapie sozusagen?
Also am Anfang habe ich das eben nicht so klar gesehen, dass das eben Traumatisierung, dass das irgendwie so zusammenhängt. Also wie soll ich sagen, so genau habe ich das nicht gesehen. Deswegen war ich bei einem Homöopathen. Dort habe ich ein Jahr lang homöopathische Therapie gemacht. Hat sich auch gebessert damals, aber wir haben damals ziemlich viel Stress auch in der Firma gehabt. Also es war halt eben nicht unbedingt dazu passend. Und diese Traumatherapie jetzt, das ist wirklich, hat in 6 Monaten sehr, sehr, sehr viel gebracht. Ich habe jetzt wirklich manchmal an manchen Tagen richtige Glücksgefühle in der Früh, wenn ich aufstehe, weil ich ganz einfach die Welt wieder anders sehe. Das hat mir dann auch eben die Traumatherapeutin bestätigt, dass man ganz einfach eben dann anfängt, diese Blockaden werden weniger und man bekommt ganz einfach immer ganz eine andere Sicht auf das Leben.
Apropos schöne Dinge, wenn ich sie jetzt zurückführe von der Frage her auf das Projekt, das Sie gerade durchführen, was wird denn sozusagen Ihr Schwerpunkt sein, Ihre Produktpalette in dem Laden, in der Ölmühle, die Sie gerade planen?
Als erstes einmal natürlich die Öle. Aus den frisch gepressten Ölen können wir dann eben unsere Seifen herstellen. Aus dem Presskuchen können wir Chips, Knabbereien oder sogar Tierfutter machen. Der Schwerpunkt wird sich halt ganz einfach eben um das gesunde Öl drehen. Und Kräuteressenzen, Düfte.
Was genau hat eine Seifensiederei mit einer Ölmühle zu tun?
Früher hat man ganz einfach eben Pottasche zum Verseifen genommen. Heute nimmt man ganz einfach eben eine Natronlauge oder Kalilauge. Der Zusammenhang ist ganz einfach, das wird eben aus Ölen gemacht, Seife. Oder früher hat man ganz einfach eben auch tierische Fette genommen. Da ist eben bei uns ganz einfach eben auch der Unterschied zwischen einer normalen Seife, die Sie kaufen können im Laden. Der Unterschied ist ganz einfach, es werden vorwiegend bei der Seifenherstellung heutzutage wird ganz einfach auch auf den Profit geschaut. Also da werden minderwertige Öle verwendet, beziehungsweise was halt überbleibt bei anderen Produktionen. Und das ist nicht unbedingt halt, hat nicht den Gesundheitseffekt wie ein frisch gepresstes Öl, das was man verseift. Beziehungsweise da kommt dann ganz einfach eben auch noch vom Presskuchen halt eben Teile rein eben. Es ist je nachdem, was für Seife das man herstellt. Also zum Beispiel bei der Gartenseife. Das wäre halt eben der Zusammenhang, ja. Und das unterscheidet uns auch eben von anderen Seifensiedern. Also wir kaufen das Öl nicht zu, sondern wir pressen unser Öl selber und machen daraus unsere eigenen Seifen.
Könnten Sie uns, ohne jetzt das Betriebsgeheimnis gleich zu verraten, diesen Prozess des Verseifens ein Stück weit erklären?
Ja, das ist kein Betriebsgeheimnis, da nimmt man ganz einfach eben Öl. Das wird dann ganz einfach eben, je nachdem was für Öl, wird das ganz einfach eben erwärmt und geschmolzen, verrührt. Dann kommt halt ganz einfach eben eine Lauge dazu. Das wird dann durchgerührt, dass die Verseifung ganz einfach eben beginnen kann. Das fängt dann ganz einfach eben an, so gelartig zu werden. Dann kommen ganz einfach noch die ganzen ätherischen Öle, wenn gewünscht, oder Farbpigmente und so weiter dazu. Das wird dann ganz einfach kalt gestellt, isoliert wird das hingestellt über 24 Stunden. Dann wird es dann fest, also nicht ganz, ganz fest, aber es wird halt dann eben fester, dass man das in Stücke schneidet. Und dann dauert es halt eben je nach Ölzusammensetzung 4 bis 8 Wochen, muss dann die Seife dann ganz einfach eben noch nachreifen. Und dann kann man das in den Verkauf geben und dann kann man das auch verwenden.
In Ihrem Naturkostladen werden Sie allerdings eine Reihe von Produkten anbieten. unter anderem auch Naturkosmetik und auch eine Kerzenerzeugung, wenn ich das richtig lese.
Ja, das wären unsere Vorstellungen halt eben Schritt für Schritt, dass wir dann ganz einfach eben sowas auch dazu nehmen. Man kann ganz einfach, ja, also Naturkosmetik auch selber erzeugen, die wirklich dann eben frei von chemischen Bestandteilen ist, die nicht an jeden Menschen zuträglich sind für die Gesundheit. Manche reagieren ja da schon ziemlich allergisch auf solche Sachen.
Wie haben Sie Ihren zukünftigen Standort gefunden?
Wir wohnen jetzt dort in Gramatneusiedl und haben uns ganz einfach dort in der Ortschaft auch umgeschaut. Es trifft sich auch gut. Die Vermieterin ist auch begeistert eben, weil sie auch eine Gramatneusiedlerin ist und ist ja auch allgemein bekannt, dass ziemlich viele kleine Geschäfte auch eben so im ländlichen Bereich leider zusperren müssen. Das ist bei uns in Gramatneusiedl auch, dass sehr viele Geschäftslokale frei sind und eben nicht vermietbar, weil dort eben kaum einer mehr überleben kann. Und so sind wir eigentlich da dazu gekommen. Also da haben wir auch im Hintergrund Unterstützung, sage ich einmal, auch wenn es nur moralisch ist, auch von der Gemeinde und so. Die sehen das auch sehr positiv, dass da der Ort wieder belebt wird. Und vor allem eben, dass auch so ein altes Handwerk wieder dorthin kommt.
Apropos Schwierigkeiten, Sie haben selbst gemeint, Sie möchten unbedingt wieder eine unternehmerische Existenz aufbauen. Inwiefern ist oder war Ihnen da Ihre Behinderung im Weg, weil dass die Arbeitslosenrate unter Menschen mit Behinderung relativ hoch ist momentan, ist ein offenes Geheimnis. Deshalb drängt sich die Frage auf, war das für Sie ein Hindernis auf dem Weg zurück in ein unternehmerisches Dasein? Haben Sie es so empfunden?
Ich würde es eher als Herausforderung betrachten. Es ist Tatsache, also wie wir, also früher eben in unserem Geschäft, da ist das ganz einfach, da war das anders. Also wenn ich einen Anfall bekommen habe, dann habe ich einen Anfall bekommen und meine Frau war da und es ist halt irgendwie im Arbeitsprozess nicht so krass aufgefallen. Aber ja, es ist eine Herausforderung. Ich habe mich bei etlichen Firmen beworben und leider Gottes ist ganz einfach eben, ja, es ist halt eben ganz einfach überhaupt, wenn man Krampfanfälle hört, das stellen sich dann die Leute ganz einfach eben so extrem vor und es ist schwer. Ich habe zwar gearbeitet und ich habe leider dort aufhören müssen nach der Probezeit eben wegen meiner Behinderung. Ja, es ist eine große Herausforderung, ja, auf jeden Fall.
Abschließend noch eine Frage, wenn ich Sie in 5 Jahren wieder einladen würde, was müsste geschehen sein, dass Sie sagen, mit der Entwicklung der letzten 5 Jahre bin ich eigentlich ganz zufrieden?
Da muss eigentlich nicht so viel geschehen, weil ich ganz einfach eben mit diesem Vorhaben jetzt nicht prinzipiell reich werden möchte oder so. Also ich möchte ganz einfach eben mein Leben zu meiner Arbeit machen, dass ich ganz einfach eben für Menschen was Gutes tun kann, dass die Kunden zu mir kommen, dass die auch eben begeistert sind von dem, was ich mache und dass ich ihnen vielleicht eine Idee oder eben das Öl oder eine Seife oder so reicht manchmal, dass man ganz einfach einen Menschen dazu bringt, dass er ganz einfach eben nachdenkt über sich selber. Also das würde mich glücklich machen, ja.
Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute für Ihre Idee und werden uns Mitte September dann anschauen, was draus geworden ist. Ich sage danke für ein sehr interessantes Gespräch und wir schließen ab mit etwas Musik.
Ich danke Ihnen auch. Dankeschön.
Technisch unterstützt wurden wir heute von Sabine Heiner, Schnitt Sandra Knopp, Moderation Christoph Dierenbacher.